This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von The Killer's Game, der heute am 23.01.25 auf Prime Video erscheint mit einer FSK 18. Ich bin natürlich nicht alleine, wir hätten einmal den Johannes, hallo.
Moin moin.
Und die Geisel Gottes, Stu, hallo.
Hallo.
Dave Bautista, Scott Adkins, Mark Zabo und auch Ben Kingsley. Sagen euch diese Namen etwas? Und wenn ja, was?
Also ich glaube, wenn es einen der größten Actionstars aller Zeiten gibt, dann ist es Ben Kingsley. Also mit dem verbinde ich halt wirklich hauptsächlich Martial Arts Action. Also wenn er als Gandhi da Handkantenschellen verteilt, ist es nicht großartig.
Gandhi die Rückkehr, ja, ist mir auch sofort eingefallen. Ja.
Und ich find's total toll, dass mit Scott Adkins und auch Leuten wie Daniel Bernhardt halt so Oscar-Darsteller dabei sind, ne? Also wir kennen sie ja durch ihre ganzen anspruchsvollen Dramen, wo sie ihre ganze mimische Vielfalt präsentieren durften.
Die Brücken am Fluss zum Beispiel, ja.
Mit Daniel Bernhardt, genau, ja. kenn ich. Der Trailer platzte ja nur so vor B-Action-Stars, Fights und teilweise blutiger Kills. J.J. Perry ist jetzt auch kein ganz unbeschriebenes Blatt. Der hatte zum Beispiel den Night Shift mit Jamie Foxx und auch Scott Adkins im Doppelpack sozusagen. Zwar nur kurz, aber wie fandet ihr Night Shift und habt ihr euch gefreut auf Killer's Game?
Kurze Nachfrage, der heißt doch Day Shift, oder?
Ah, Day Shift, ja, sorry. Oh, Verzeihung.
Kurioserweise haben Stu und ich schon in unserer letzten Aufnahme drüber geredet, weil da haben wir über Back in Action gequatscht, den letzten Netflix-Action-Film, wo Jamie Foxx mitspielt, und das macht er ja in Day Shift auch, und ich fand Day Shift so lala, aber immer wenn Scott Adkins aufgetaucht hat, war der Film richtig gut.
Ja, also mir hat Day Shift wesentlich besser gefallen, kein großartiger Film, aber wenn Day Shift halt Action gezeigt hat, war der echt immer ganz cool. Und der Regisseur jetzt von The Killer's Game, J.J. Perry, hat ja wirklich jahrzehntelang als Stuntman und Martial Artist gearbeitet. Zum Beispiel war er auch der Kampfchoreograf von Undisputed 2. Das erklärt auch, warum relativ viele Leute aus Undisputed 3 jetzt auch bei Killer's Game mitmachen. Und meine Erwartung war deswegen einfach, das wird ein saudummer Film werden, The Killer's Game. Aber wenn er Action zeigt, würde, glaube ich, würde er abliefern. Das waren meine Erwartungen an dem Film. Und bei dir, Sven?
Ja, mir ging es genauso. Also ich mochte Day Shift ganz gerne. Der hat seine Schwächen, aber ja, wenn es rund ging, dann war das toll. Und ich mochte Scott Adkins, auch wenn er nur einen kurzen Auftritt hat hier als Brüderpaar. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, ja, das könnte so direkt was für mich sein. Handlung 0, Action 100 und auch noch blutig. Also ich hatte schon so ein bisschen drauf gefreut. Und die Vorschusslorbeeren, weil der Film ja auch schon in den USA länger erschienen ist und auch da teilweise in den Kinos lief, waren schon ganz gut, die ich gelesen habe. Und da dachte ich, ah ja, hoffentlich kommt jetzt mal wieder ein schöner Kracher. Aber wer von euch beiden möchte sich denn erstmal mit einer kurzen und knappen Inhaltsangabe brüsten?
Das mache ich natürlich sehr gerne. Im Film geht es um Joe und Joe ist der krasseste Auftragskiller in ganz Europa. Aber eines Tages bekommt er eine tödliche Diagnose, dass er an einer Krankheit leidet und in den nächsten Monaten sterben wird. Und weil er erst kürzlich eine Freundin gefunden hat und nicht irgendwie dahin siechen möchte, wendet er sich an einen Auftragskiller im Büro und sagt, hey, ich möchte meinen Tod in Auftrag geben. Das passiert dann auch. Das Blöde ist, kurz vorher erfährt er, ach, er stirbt doch nicht. Und wir wissen dann, was alles passiert wird.
Genau.
Vielen herzlichen. Die diskutieren das aus.
Würfeln.
Ganz im Gandhi-Style.
Genau.
Okay, wie steht ihr zu Batista und seiner Filmografie bisher? Und habt ihr Batista auch mal gesehen in letzter Zeit?
Ich habe ihn tatsächlich gestern gesehen. Ich habe gestern The Last Showgirl gesehen mit Pamela Anderson unter anderem. Und da spielt er auch eine sehr wichtige Rolle. Und da spielt er wirklich, ich kann es Ihnen das sagen, großartig. Weil ich mag Dave Bautista als Schauspieler unglaublich gerne. Der hat halt die Physis eines Schranks, eines Berges, eines Typen, der dich mit dem kleinen Finger zerreißen kann. Aber wenn der will, kann der so einen Ausdruck haben wie so ein angeschossener Welpe. Sowas ganz Liebebedürftiges, was ganz Zärtliches. Ich finde das unglaublich toll. Ich finde auch, dass John Cena oder Dwayne Johnson, die haben auch das notwendige Charisma. Aber wenn es darum geht, eine Rolle zu verkörpern, finde ich, das kann Dave Bautista von den dreien echt richtig gut. Das hat er zum Beispiel auch in Knock at the Cabin bewiesen. Problem ist halt bei ihm, dass er sehr häufig in Filmen mitspielt, wo dieses Talent oft verschwendet wird. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass er in Killer's Game verschwendet ist, denn er hat ja einfach diese notwendige Physis, ja. Aber Killer's Game ist jetzt kein Film, wonach man sagen würde, glaube ich, boah, Dave Bautista ist ein guter Schauspieler.
Mir geht das ganz genauso. Also natürlich spielt er auch irgendwie in den üblichen, ich bin mal ein Wrestler gewesen und spiele jetzt Actionfilme mit oder halt auch irgendwie diese Action-Comedies. Aber zum Beispiel sein Auftritt in Blade Runner 2049 war auch richtig, richtig großartig. Und wie es du sagst, der hat so eine Tragik oder auch irgendwie so eine Verletzlichkeit kann er rüberbringen, auch wenn der uns halt wahrscheinlich alle mit einem Schlag umhauen könnte, auch jetzt noch.
Ja, geht mir auch so. Also ich finde, der ist leider wirklich manchmal in Filmen drin, wo du dir die Hände über dem Kopf zusammenschlägst und denkst, um Himmels Willen, das hast du doch echt nicht nötig. Ich mag ihn auch sehr, ich mag ihn als Dragster, ich mochte ihn in 007 und für mich hat er auch so ein dieser große, aber doch tödliche Teddybär, den man auch gern mal in den Arm nehmen möchte, auch wenn er dich dann wahrscheinlich mit seinem kleinen Finger in zwei Teile bricht. Ich hatte erst, als ich die Bilder gesehen habe, nachdem der so massiv abgenommen hat, habe ich gedacht, um Gottes Willen, er ist krank, weil er sah einfach sehr heruntergemagert aus, aber die haben wohl mittels Diät halt Muskeln abgebaut. Ich meine, er ist nicht mehr der Jüngste, das muss man halt auch sagen. Und ich glaube, da ist es besser, wenn du halt kontrolliert deine massiven Oberarme, Oberkörper einfach ein bisschen nach unten schraubst. Aber kommen wir doch zum Film. Er wird als Action-Komödie angepriesen und da wollte ich euch fragen, wie viel Action und wie viel Comedy steckte da für euch drin?
Ja, ich würde sagen, The Killer's Game ist vor allem ein Actionfilm, der immer so durch seine übertriebene Gewaltdarstellung und durch einige etwas überzogene Figuren, wie zum Beispiel zwei schottische Brüder, die natürlich auch Auftragskiller sind, einer gespielt von Scott Adkins, dann lustig sein soll. Also ich würde sagen, das geht so ein bisschen in Richtung vielleicht wie Fight or Flight, der jetzt Ende letzten Jahres mit Josh Hartnett in der Hauptrolle erschienen ist, oder ja, vielleicht auch so ein bisschen Boy Kills World, auch wenn der noch ein bisschen überdrehter war. Siehst du das ähnlichst du?
Mich hat er tatsächlich erinnert an einen anderen Scott Adkins Actionfilm, nämlich diesen Accident Man. Mhm. Da hatte der so leichte Vibes von und ich war in so den ersten 30, 45 Minuten war ich vom Film eher ein bisschen irritiert, weil ich hatte das Gefühl, so der erste Akt, der nimmt sich noch relativ ernst und erst dann wird er so wirklich komisch und ich hatte tonal mit dem Film hier und da meine Probleme, weil es Momente gab, da war er erstaunlich ernst Und dann gab es wieder Momente, da war er erstaunlich flapsig. Und das hat sich für mich manchmal so ein bisschen aufgehoben. Also es gab wirklich tolle Momente. Also die Action, das kann ich schon sagen, fand ich wirklich gut. Aber alles so, was nicht damit zu tun hatte, dass Dave Bautista andere Killer ausschaltet, hatte ich tatsächlich so ein bisschen meine Probleme mit.
Ja, ging mir auch so. Also ich habe verzweifelt die, was heißt verzweifelt, aber ich habe die Comedy-Einlagen echt gesucht. Ich habe zwar auch zwischendrin derbe gelacht, aber auch nur, weil ich einen ziemlich fiesen Humor manchmal habe und bei einigen Kills doch schon etwas gegrinst habe oder oh, hihi. Aber richtig, als Comedy würde ich den auch nicht bezeichnen. Und mir ging es auch so, dass die erste, ja, die ersten 30 Minuten, da ist es doch eher so eine ernste Tonalität. Auch die Kills werden jetzt nicht so übergeboren präsentiert, wie es dann in der nächsten Hälfte dann gemacht wird. Hat euch die Action ansonsten gut gefallen oder hättet ihr da noch, seht ihr da irgendwo noch Verbesserungspotenzial? Zum Beispiel also bei den Hand-to-Hand-Combats zum Beispiel. Stu?
Also ich finde, man merkt schon, dass der J.J. Perry da ja jahrzehntelange Erfahrung mitbringt. Man darf aber jetzt auch nicht erwarten, dass es ein Film ist, der die gleiche Actionklasse erreicht wie jetzt zum Beispiel die Raid-Filme oder die John Wick-Filme. Davon ist dann Killer's Game schon wirklich weit weg. Aber ich finde, jede Actionsequenz hat die eine oder andere Besonderheit. Da ist auch eine gewisse Wuchtigkeit drin. Es ist manchmal ein bisschen zerschnitten, aber nie so zerschnitten, dass ich das Gefühl habe, ich habe nicht verstanden, was gerade passiert auf dem Bildschirm. Das fand ich alles wirklich solide bis wirklich gut, was da abgeliefert wird.
Das ging mir ähnlich. Ich finde, man merkt, dass der an einigen Stellen super kreativ ist. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, wo Dave Bautista sich gegen zwei Motorradfahrer wehren muss. Und das fand ich einfach eine richtig lustige Idee, dass hier die Motorräder tatsächlich als Waffe quasi genutzt wurden. Oder halt auch Marco Zarror, der so auf als, ja, also ich musste ein bisschen an Der Wichser denken oder an Der Wichser 2, wo Christian Tramitz ja so eine tanzende Kampfszene hat und eigentlich ist genau diese Rolle dann Marco Zarror. Und da gibt's dann immer wieder lustige Ideen, was halt krass auffällt, also da wird halt sehr, sehr viel auf CGI-Blut gesetzt und das funktioniert mal. Und dann funktioniert es, würde ich sagen, sehr, sehr häufig nicht so gut, oder Sven?
Ich muss sagen, es hat mich nicht gestört. Okay. Als ich gesehen habe, okay, gut, da wird das Bein durchgetreten, da werden Zähne rausgekloppt. Also die Action ist schon brachial. Ob das jetzt wirklich eine 18er würdig ist, halte ich ein bisschen für fragwürdig. Aber der ist schon hart. Und manchmal spritzt halt auch schön mal das Blut dann an die Kamera und das ist dann kein CGI. Aber ja, also wer sich dran stört, der dürfte da echt schon so ein bisschen Probleme haben. Was mir so zwischendrin im Film tatsächlich auch ein bisschen auf die Nerven gegangen ist, ich weiß nicht, wie es euch ging, war diese dauernde Vorstellung der Killer. Die war teilweise wirklich innovativ und auch super gemacht. Aber irgendwann dachte ich, oh komm, es reicht jetzt. Wie ging's euch da? Johannes?
Jein. Also ich fand einige auch richtig cool. Zum Beispiel die von Pom Klementiff gespielte, ja, sie ist ja so eine Agentin quasi, die da das alles organisiert. Fand ich richtig cool, auch wenn man dann irgendwie bitter sagen muss, im eigentlichen Film hat sie dann überhaupt keine Action, das ist dann schade. Und ich fand, es war halt ein bisschen viel. Also es sind ja so viele unterschiedliche einzelne Killer oder halt auch Killer in Paare oder Gruppen dabei, dass das halt sehr, 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 sehr viel ist. Und da habe ich auch gedacht, das ist too much. Also dadurch bekommen die einzelnen Figuren halt auch überhaupt nicht genug Zeit, um irgendwie krass zu wirken. Mhm. Auch wenn dann einige Vorstellungen, auch muss ich sagen, Scott Adkins und sein Bruder, der ja von einem Wrestler gespielt wird, da in so einer Bar sind, das hat schon irgendwie Charme. Aber irgendwie, mir geht es ähnlich wie dir, Sven. Irgendwann wird es dann so inflationär.
Ja, also diese Killer sind halt nur für zwei Dinge da. Für ihre Einführung und dann, wenn sie halt eben von halt Dave Bautista aus dem Leben genommen werden. Ansonsten ist da halt nichts hinter. Und auch das hat mich sehr an Accident Man erinnert. Mhm. Aber da waren die Figuren halt noch ein bisschen übertriebener. Die hatten noch ein bisschen mehr Screentime. Da waren die Action-Szenen auch noch ein bisschen besser aufgebaut, weil ich finde es halt immer so tragisch. Du hast halt so Top-Leute wie Scott Adkins und halt eben diesen Drew McIntyre, diesen WWE-Wrestler, die auch wirklich was können, gerade Scott Adkins. Und dann haben die halt insgesamt eine Screentime von 8 Minuten. Davon sind 4 Minuten irgendwie, wir sitzen in der Bar und trinken Bier. Das ist halt echt schade, weil du weißt, was die können. Und nicht, dass Killers Game in der Hinsicht nicht abliefert, aber du weißt halt, das ist nur so müde davon, was möglich wäre. Und das ist halt echt schade. Und dann frage ich mich halt eben auch, hätte man zum Beispiel diese komischen Stripper-Killerinnen nicht weglassen können oder diese asiatische Killerbande oder so. Ich finde zum Beispiel auch, man hätte ganz ehrlich Terry Crews auch weglassen können.
Nein! Hat
auch nichts gegeben. Sorry, ich fand deine Rolle echt ein bisschen enttäuschend. Das ist nicht verkehrt. Für das, was es einfach sein möchte. Ich meine, Killers Game ist ja kein Film, der irgendwie vorgibt, mehr zu sein als das, was er ist. Aber ja, mich macht das immer so ein bisschen traurig, wenn ich gerade Scott Adkins immer so, ja, mal kurz vorbeigehen sehe und das war's dann auch. Wobei ich dazu sagen muss, ich finde ja auch, dass John Wick das irgendwie nicht wirklich hinbekommen hat. Gut, der hatte da einen Fettsuit und natürlich seine 10 Minuten Auftritt, aber auch bei John Wick fand ich, ja, hätte ich mir ein bisschen mehr von versprochen.
Ja, ich muss sagen, also ich mag Terry Crews und der war auch so ein Highlight. Der hatte auch noch eine größere Rolle bei Scott Adkins. Ja, der darf schon zeigen, was er kann, aber ist jetzt auch noch kein ultimative Boyka-Einlage. Er macht seinen berühmten Fall auf die Seite, Kick, alles gut. Hm. Es stimmt, ja, ich hätte ihn auch gern als normaler Charakter. Ich find's zwar toll, dass er sich nicht, auch selbst nicht ernst nimmt und dann auch immer wieder in so Verkleidungen und so schlüpft, aber ich denk mir, ja, du verkaufst dich einfach unter dem Wert. Hm. Ich find's schön, Mark Zahor dann als, ich nannte ihn El Flamenco, weil er dann mit seinen Cowboy-Stiefeln und seiner Please Don't Let Me Be Misunderstood. Ich liebe diesen Song, sich da durch die Gegend tritt und auch zeigt, was er kann, fand ich auch nett. Ich find's schön, dass Daniel Bernhardt einen zweiten Frühling erlebt und auch immer wieder mal in hochprozentigeren Produktionen mit dabei ist, aber der wird hier leider, und ich muss es einfach schon vorwegnehmen, echt verschenkt und das finde ich schade. Mhm.
Ja, also Daniel Bernhardt, ich weiß halt nie so genau, tritt er einfach ein bisschen zurück, weil er eben nicht mehr der Jüngste ist, weil er macht ja auch wirklich viel, gerade was so Stuntarbeit im Hintergrund angeht. Und ja, vielleicht ist er halt einfach, sein Alter kickt vielleicht jetzt einfach ein bisschen rein. Vielleicht liegt es auch einfach daran. Also ich würde mich auch freuen, wenn er wieder mehr auftreten würde und aktiver sein würde, weil da gebe ich dir recht, in dem Film läuft er halt mit dem Gewehr von A nach B und schießt 2- oder 3-mal, das war's. Aber wenn er vielleicht nicht mehr kann, dann sei es ihm auch gegönnt, dass er jetzt ein bisschen halt ruhigere Zeiten entgegensieht.
Aber er war ja zumindest der so, finde ich, also der hat eine Bedrohung ausgestrahlt, weil der das Ganze ernst genommen hat. Also die anderen waren ja wirklich alle so Gags. Und natürlich kann das auch funktionieren und das ist ja auch der Sinn dann von diesen Rollen. Aber bei ihm habe ich wirklich gedacht, der will tatsächlich Joe, also Dave Bautista, umbringen. Bei den anderen war das eher so ein bisschen, ja, wir kommen mal eben vorbei. Ich meine, es gibt ja dann auch so einen Showdown in so einem Schloss. Und dann kommen ja wirklich alle einfach nacheinander. Also es ist so stumpf. Also Dave Bautista erledigt die ersten, dann kommen die nächsten. Erledigt sich, dann kommen die nächsten.
Also ja. Ich mochte die letzte halbe Stunde.
Also ich fand die auch vom Unterhaltungswert auch wirklich gut, aber man darf wie bei vieles in dem Film nicht genau drüber nachdenken. Und es gibt eine Sache auch in dem Film, die für mich gar nicht funktioniert hat und die ist halt wirklich für den Film, glaube ich, recht wichtig. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, denn wenn es etwas gibt, was bei dem Film wirklich von A bis Z nicht bei mir funktioniert hat, dann war es einfach die Beziehung zwischen Joe und seiner Ballerina-Freundin, gespielt von Sophia Boutella. Weil am Anfang des Films, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so war, er lernt sie kennen und meine erste Intuition war, ah, verstehe, das ist eine andere Profikillerin und jetzt kämpfen die. Aber nee, sie war halt wirklich so eine prima Ballerina, in die er sich verliebt. Und es ist schön natürlich, dass solche Filme auch ein bisschen was Romantisches haben, aber für mich hat diese ganze Beziehung hat null funktioniert. Wie war das bei euch?
Ja, es ging, also am Anfang habe ich sie abgenommen, so am Ende hat es mich eher so genervt. Ich fand den Anfang jetzt ganz nett, nichts Besonderes, aber ich fand's okay.
Ja,
Johannes?
Aber du bist ja auch ein Romantiker.
Ich weiß.
Mal gucken, was das Eisenherz Johannes sagt.
Ach, ich mochte die zusammen eigentlich ganz gerne. Es ist halt schade, dass der Film das am, also nach der halben Stunde völlig vergisst. Also, weil da nimmt er sie ja fast komplett raus und dann spielt sie erst später ein bisschen wieder eine große Rolle. Ich fand zum Beispiel diese Montage, wo die beiden quasi ihre Dates haben und gleichzeitig arbeiten, fand ich unglaublich clever, weil ich mochte diese Übergänge. Da wird dann eine Tür geöffnet, also Dave Bautista in seinem Job, wo er gerade Leute killt, öffnet eine Tür und aus der Tür kommen dann quasi die beiden raus und es ist ein Date. Und das Date wird dann wieder übergeschnitten in eine Kill-Szene, übergeschnitten in eins von ihren Tanztrainings. Und das fand ich schon sehr, sehr cool.
Hat bei mir nicht so richtig funktioniert, auch wenn das natürlich von der Inszenierung dieser Montage echt ganz nett war. Aber wisst ihr, was bei mir funktioniert hat? Die Beziehung zwischen Ben Kingston und Dave Bautista. Ich weiß auch nicht warum, das ist jetzt auch nicht besonders kreativ und innovativ oder besonders gut gespielt gewesen, aber das hat bei mir Anklang gefunden. Ich weiß auch gar nicht genau warum, aber irgendwie wie Ben Kingsley und Bautista so miteinander umgehen, das fand ich irgendwie ganz schön.
Ja, es hat was Vertrautes. Also das haben sie auch gut gemacht, das hat mir auch gut gefallen, das stimmt.
Auch wenn man ja sagen muss, also das, was Ben Kingsley macht, das kann man nicht als Schauspieler bezeichnen. Also der hat halt Glück, dass er irgendwie eine Ausstrahlung hat und dass sein Gesicht, also der sieht nach einer interessanten Person aus. Aber der, also ich weiß nicht, ob der jetzt, verzieht er irgendwann eine Miene? Also gefühlt hat er in jeder Szene die gleiche Fresse und sagt relativ emotionslos seine Sätze auf. Also das fand ich schon, es hat irgendwie funktioniert, weil es Ben Kingsley ist, aber das... Also Schauspielern, finde ich, konnte man das nicht.
Ja, aber wie gesagt, bei mir hat es irgendwie funktioniert. Und was ich halt irgendwie auch noch ganz amüsant finde, das ist vielleicht gerade für Sven und mich ein bisschen interessant, weil wir ungefähr eine Generation sind. Es ist ja so, dass bei Joe ja irgendwie Creutzfeldt-Jakob diagnostiziert wird. Und ich weiß noch damals, hier Rinderbahn BSE, Creutzfeldt-Jakob, das war vor... In den 90er muss das gewesen sein, Mitte 90er, ja, mein ganz großes Thema. Da habe ich so dezente Flashbacks bekommen zu einer Zeit, wo es irgendwie hieß, wenn du eine Bulette isst, wirst du sterben.
Ja, allerdings. Nee, es war auch so, ich dachte noch, oh, Creutzfeldt-Jakob, das ist ja eher schon was, also das ist was eher Seltenes. Aber ja, das war in den 90ern, war das ein Riesenthema. Und ja, ich fand's auch so mit der Diagnose. Ich meine, klar, du weißt, worauf es ungefähr rausläuft. Aber das fand ich auch okay. Was mich tatsächlich auch ein bisschen im Nachhinein beschäftigt hat, wo ich gedacht habe, wäre vielleicht weniger besser gewesen, weil es dann vielleicht auch mehr Tempo gegangen wäre, so die Laufzeit. Ich wurde durchgehend relativ gut unterhalten, aber es gibt halt auch so im Mittelteil ein paar Längen, wo ich dachte, schade, hättet ihr was mit 10 Minuten weniger, dann wäre das was Knackigeres geworden. Und ja, also ich werde ihn mir irgendwann mal wieder angucken, aber das wird jetzt kein Film sein, den ich, was weiß ich, alle 2 Jahre mal reinlege. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
Ich glaube ähnlich wie bei dir und ich glaube, ich mache das daran fest, wegen dieser tonalen Unebenheit, die der einfach hat, die er gerade so im ersten Akt oder in der ersten Hälfte hatte, weil ich kann noch erinnern, ich habe so auf die Zeit geguckt, da ging er gerade 40 Minuten und da hatte ich das Gefühl, okay, er geht jetzt endlich mal los. Ich bekomme jetzt genau das, was ich erwartet habe für eine gewisse Zeit lang. Dann gab es halt wieder so einen für mich tonalen Shift. Und das, es hat den Film nicht furchtbar gemacht, aber ich habe schon gemerkt, bin ich immer ganz so zufrieden damit gewesen. Und um nochmal diesen Accident Man heranzuziehen, der ist auch nicht besonders gut, aber den kann ich mir gefühlt alle 2-3 Jahre mal angucken, weil der auch recht kurzweilig ist und Killers Game ist mit 104 Minuten nicht besonders lang, aber er wirkt halt um einiges länger. Und genau deswegen, ja, sehe ich das, und das tut mir leid, das zu sagen, genau wie du, Sven. Also ich werde den jetzt nicht abspeichern unter totales Desaster, aber ich sehe jetzt auch keinen Grund, den in nächster Zeit wieder zu gucken. Meine Theorie ist, ich werde in 5-6 Jahren irgendwie Bock haben, einen Actionfilm mit Dave Bautista zu sehen. Dann habe ich da irgendwie bei Prime Killers Game und dann denke ich mir, ich habe den noch mal gesehen. Wie war der eigentlich? Ach, ich guck noch mal rein. Ich glaube, das wird der Grund sein, warum ich den in ein paar Jahren noch mal sehen werde und kein anderer Grund.
Was man aber, finde ich, dem Film zugutehalten muss, weil, also ich finde, es ist völlig absurd, dass der in den USA in den Kinos gestartet ist, weil der hat ja gar nichts zu suchen. Das ist ja wirklich ein B-Movie und es ist auch, wenn man sich den Plot anguckt und die Darstellenden, abgesehen vielleicht von Ben Kingsley, ist es genau das. Der sieht unglaublich gut aus für so ein B-Movie. Also ich habe zum Beispiel, ich habe an den ersten, weiß ich gar nicht, ob ich den ersten Accident Man gesehen habe, aber den zweiten fand ich zum Beispiel, also ich fand ihn ganz furchtbar, weil man sagen muss, ja, der hatte gute Action-Szenen, aber so viele B-Movies sehen halt einfach nur scheiße aus, weil die dann halten immer so langweilige Kulissen her und es sieht alles, das sieht furchtbar aus. Ich denke auch hier an One Shot und One More Shot, die beiden mit Scott Adkins, die sind halt unglaublich langweilig visuell, weil es halt irgendwie so ein, das hast du immer so ein Hinterhof gefühlt. Und hier hast du ja wirklich Sets, du hast Kulissen, du hast, also ich finde, der sieht für so ein B-Movie sehr, sehr edel aus. Das rettet den Film, finde ich, am Ende auch nicht, weil er mir auch irgendwie so ein bisschen egal war. Aber ich störe mich immer an solchen günstigen Filmen, weil die halt immer, ich finde, die sehen immer scheiße aus. Und dann denke ich halt an sowas wie John Wick 4, wo ich denke, das sieht halt geil aus. Warum soll ich mir, keine Ahnung, Hounds of War mit Frank Grillo angucken, der wahrscheinlich auch ganz furchtbar aussieht.
Weil du ein Herz hast, Johannes. Weil du ein Herz hast.
Nix gegen Frank Grillo. Also Hounds of War würde ich auch lassen. Nein, ich verstehe es. Wobei, ich muss sagen, ich fände das jetzt gar nicht so übel, wenn man sagen würde, hey komm, hier hast du Bock auf Action. Ach komm, ja, oh, komm, wir gehen in Killers Game. Es gibt Schlechteres im Kino, wirklich. Also
ja, also er lief ja, hast du schon gesagt, in den USA in den Kinos, ist da aber wirklich auf die Fresse gefallen ordentlich. Ich glaube, der hat 30 Millionen gekostet und die hat er nicht eingespielt. In den meisten anderen Märkten läuft er, glaube ich, auch nur auf Prime, wie bei uns in Deutschland. Ich finde, ich habe jetzt auch schon wesentlich schlimmere visuelle Szenen oder Filme gesehen aus dem Actionbereich. Aber was mich zum Beispiel irgendwann irritiert hat, ihr könnt mich gerne aufklären, dass ich falsch liege, aber es gab gerade im Mittelteil des Films, wo ich dachte, wird's da eigentlich niemals tagsüber. Also am Anfang, okay, siehst du ein bisschen Sonnenlicht und auch am Ende, aber gerade so im Mittelteil, wo halt gerade diese Abarbeitung der Killer kommt, war es halt einfach so, ja, Dave Bautista läuft halt von einem Set bis zum nächsten und das spielt ja auch in Budapest und da haben sie es vermutlich auch gedreht. Und besonders, ja, eindrucksvoll sieht das dann aber auch nicht bloß aus. Es sieht funktionell aus, würde ich sagen. Es ist unfair, jetzt John Wick ranzuziehen, weil das ist einfach eine Erfolgsgeschichte für sich ist. Auch der erste Teil war schon visuell nicht so kreativ und die sind ja immer von Teil zu Teil immer besser und kreativer geworden. Deswegen ist es ein bisschen unfair, jetzt Killers Game, der ja auch quasi der erste Teil dann ist, das vorzuwerfen. Aber ja, John Wick macht da schon mehr draus. Also man ist einfach Besseres gewohnt. Das tut mir ein bisschen leid für Killers Game, aber so ist es halt nun mal.
Naja gut, also es ist ja schon ein B-Movie, das stimmt auf jeden Fall. Und das dann direkt so zu vergleichen, ich weiß nicht. Also, naja. Habt ihr noch irgendwas oder soll man noch ein kurzes Fazit raushauen?
Also, mich würde noch mal interessieren, lieber Sven, was genau dir an Terry Crews gefallen hat. Oder weil ich mag ihn ja auch. Ja, für mich ist Terry Crews auch immer der liebe, nette Riese aus Brooklyn Nine-Nine. Der hat ja auch in ganz vielen anderen Sachen mitgespielt. Gamer war er dabei, White Chick. Und hat auch wirklich ein paar sehr schöne Interviews gegeben, also auch ein sehr intelligenter Mann. Aber ich fand den hier wirklich verschenkt, fand ich. Leider.
Ach, jein, er hat, ja, vielleicht ist es auch einfach so die Person, die mir dann doch schon mal gern ein Lächeln abringt und ich auch denke, ach Gott, oh, den finde ich auch knuffig. Das kann schon sein. Ich fand halt so die Dialoge mit seinem Fahrer ganz nett. Also da habe ich
zum Beispiel unglaublich nervig, diesen Typen.
Ja, natürlich ist der Typ nervig, aber ich habe auch immer, ich habe mir immer Cruise angeguckt und dachte, mach's, komm, killen. Scheiß drauf, ob das der Cousin von der Auftraggeberin ist, wurscht egal, killen einfach. Und er ist auch so ultimativ genervt und guckt auch so. Das fand ich mit das Spaßigste, also ich habe jetzt keine Tränen gelacht, aber das hat mir schon mehr ein Schmunzeln abgerungen als irgendwelche anderen Sachen. Das, ja, ich glaube, das sind einfach, der hat einfach einen Haufen Sympathiepunkte bei mir.
Kann ich nachvollziehen. Ich glaube, auch wenn er was gemacht hat, hat das funktioniert. Aber es war halt wieder dieses Problem, dass die meisten irgendwie viel zu wenig zu tun bekommen haben, weil halt so viele aufgetaucht sind. Also ich bin auch irgendwie bei euch, irgendwie müsste der Film kürzer sein. Andererseits müsste der Film auch länger sein, weil bei anderen möchte man eigentlich mehr von denen sehen. Also Clement Tiff, die bekommen halt einfach gar nichts zu tun. Es gibt so eine Szene, wo sie Daniel Bernhardt in den Schritt packt und irgendwie andeutet, dass die jetzt Sex haben. Und ich dachte, warum sehen wir das nicht? Also das wäre doch irgendwie geckig.
ich muss ja auch für meinen Teil sagen, ich fand auch Pom Klein Teil 4 echt nicht gut. Also ihre Rolle an sich, also das hätte ich auch nicht gebraucht. Das hätte man auch rauskürzen können. Das hat mich auch nie interessiert und hat dafür auch gesorgt, dass sich der Film so gezogen hat für mich. Also ich fand, da waren einige Figuren dabei, die ich unnütz fand. Bei den Killern konnte man nur argumentieren, gut, die haben aber Action-Sequenzen, aber Pom Klein Teil, was tut die? Die sitzt halt vorm PC, macht dann irgendwie, seht an, ich bin böse und hält halt böse Monologe, fasst halt Daniel Burnett mal kurz in den Schritt, ja, und das war's. Das ist mir dann doch zu wenig. Dann hätte ich gesagt, okay, das ist eine Figur, die bringt uns eigentlich nicht weiter. Dann lieber mehr als von Ben Kingsleys Ehefrau, die irgendwie auch noch Physiotherapeutin zu sein scheint.
Die fand ich absolut unnötig. Ne, wichtiger Punkt, ne? Da erfüllt der Film auf jeden Fall Bildungsauftrag. Geht im Zweifel zum Chiropraktiker, Chiropraktikerin oder ähnliches und lasst euch mal ordentlich durchkneten, weil das kann helfen. Also wir sitzen ja wahrscheinlich alle zu viel vorm Fernseher oder vorm PC und bewegt euch. Das ist wichtig. Das tut gut. Im Zweifel halt, indem ihr Leute killt.
Ja, Chiropraktiker retten Leben.
Oder holt euch eine Zweitmeinung beim Arzt. Bei einem anderen Arzt natürlich.
Genau, lass immer noch mal das Etikett gegenchecken.
Gut, brauchen wir noch ein Fazit, oder?
Ja.
Ja, ne? Ja. Dann Johannes, schieß los.
Ja, kann man machen. Also ich finde, man guckt sich den an, freut sich über einige Action-Szenen, freut sich über ganz viel B-Movie-Star-Power. Und das ist vielleicht so ein Film, bei dem man vielleicht nächstes Jahr auf YouTube ein, zwei Action-Szenen nochmal anguckt. Hm. Aber ich glaube, ich habe jetzt auch nicht Bedarf, die nochmal in nächster Zeit nochmal zu sehen, weil da, glaube ich, auch einfach es zu viele andere Filme gibt, die irgendwie dann nochmal das, was dieser Film macht, besser machen, weil er, also er macht ja wirklich gar nichts irgendwie kreativ, außer halt ein paar Action-Szenen. Das muss man ja sagen. Und auch dieses Jahr kommen ja hoffentlich noch ein paar Action-Kracher. Deswegen, ja, ich finde es okay, dass ich ihn gesehen habe und das war's dann auch.
Ja, ich war eher enttäuscht, aber jetzt nicht durchgängig so enttäuscht, dass ich sage, das war jetzt Zeitverschwendung. Dafür besitzt der Film wirklich noch nette Momente, gute Momente, die natürlich alle im Bereich des Actionfilms beheimatet sind. Ich finde, J.J. Perry ist, wenn es darum geht, Action zu inszenieren, dann kann der Mann was. Ich bin auch gespannt auf seinen nächsten Film, der heißt Afterburn mit Dave Bautista wieder, außerdem Olga Kurylenko und Samuel L. Jackson. Oscars, ich höre dir trapsen, und soll ein postapokalyptischer Science-Fiction-Action-Film sein, der auf irgendwelchen Comics beruht. Also da bin ich mal gespannt, ob der kommt, weil der noch in der Entwicklung ist, aber ich würde ihn mir angucken, ich wäre gespannt drauf und Killer's Game ist, wenn ihr diese Art von Action-Film mögt, dann guckt da gerne rein, gerade wenn ihr E-Prime-Video habt, das soll eure Untergang nicht sein, aber ich für meinen Teil war leider eher etwas enttäuscht, aber bin diesem Film jetzt auch nicht böse. Sven?
Die Action ist top, hat mir wirklich viel Spaß gemacht, ist kreativ, er geht mir einen Ticken zu lang und der Perry weiß nicht jetzt, ob er Comedy und Action irgendwie gut mischen kann. Ja, er hat seine Fehler, aber ich hatte trotzdem meinen Spaß und ich hoffe, ihr auch. Gut, klar, einige Stars haben einfach auch gewisse Sympathie-Bonis, die sie ewig lang ausspielen können. Ich fand ihn okay. Gut, dann war's das. Machen wir den Deckel drauf, würde ich sagen. Und Afterburn kenne ich nur beim Chili. Aber okay, ich lasse mich überraschen. Ja, folgt uns auf überall, wo es Likes gibt. Kommt auf unseren Discord-Server. Der Link müsste irgendwo da oben sein. Viel Spaß beim Film und bis zum nächsten Mal. Ich sag schon mal ciao und die anderen beiden dürfen es auskämpfen. Ciao, ciao.
Ich meine, wir können ja zumindest wahrscheinlich sagen, dass das der bessere Dave Bautista-Film ist im Vergleich zu In the Lost Lands, dem neuen Film von Paul W.S. Anderson.
Ich wollte gerade argumentieren, wir haben ihn beide noch nicht gesehen und dann hast du gesagt, von wem er ist und war klar, okay, wahrscheinlich hast du recht.
Ciao, ciao.
Ciao, bis zum nächsten Mal.